Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Agility aufs Ohr. Ich freue mich sehr, euch heute ein neues Format auf diesem Kanal vorstellen zu dürfen. Die Fragen aus der Szene an unsere Topstars. In regelmäßigen Abständen werdet ihr, also die Community, die Chance haben, eure Fragen hier bei uns einzureichen. Und die Leute, die schon bereit waren, ihre Geschichte hier auf dem Kanal zu erzählen, stehen euch dann nochmal Rede und Antwort. Ich freue mich also sehr auf die erste Folge mit den ersten vier Gästen, Max, Bo, Liz und dem Christian mit euren Fragen. Viel Spaß beim Zuhören. Ja, hey, cool, Max. Vielen, vielen Dank, dass du dir auch nochmal Zeit nimmst und hier ein bisschen Rede und Antwort zu den Fragen aus der Community stehst. Ich würde sagen, wir starten direkt, oder?
Ja, hi. Klar, gern bin ich da.
Ja, cool. Fangen wir mal direkt an. Emily hat zwei Fragen an dich. Die erste Frage, warum hast du dich für einen Sheltie entschieden, obwohl du sonst nur Border Collies hast? Und die zweite Frage, ob Ramona oder du einen Welpen aus dem Wurf von Lyric behalten wollt?
Ja, gute Fragen. Also Sheltie war so ein bisschen, ich habe, bevor ich Bex bekommen habe, darüber nachgedacht, ob ich lieber einen Border Collie oder einen Sheltie haben möchte. Hatte mich dann für einen Border Collie entschieden und habe dann einfach so ein bisschen gesucht und wollte vielleicht nochmal irgendwie was Kleines dazu haben. Habe damals noch bei meinen Eltern gewohnt und da war es halt eben einfacher, noch einen kleinen Hund zu nehmen als einen großen. Genau, also so kam das eigentlich mit Make zustande. Sie ist mir dann ein bisschen über den Weg gelaufen. Ich habe sie gesehen, dass sie bei Facebook noch frei ist und bin sie besuchen gefahren und habe sie am selben Tag noch mitgenommen.
Oh, okay.
Genau, und Lyric, ja, ich habe an sich vor, einen Welpen von Lyric zu behalten.
Okay, genau. Cool. Kommen wir direkt zur nächsten Frage, die schließt so ein bisschen daran an. Die kommt von Manuel. Nach welcher Prozedur suchst du dir deine Züchter, beziehungsweise nach welchen Merkmalen suchst du dir deine Hunde aus? Was ist dir da wichtig?
Gut, klar. Ich meine, was auf jeden Fall für jeden wichtig sein sollte, ist Gesundheit in den Linien. Das sollte man natürlich alles abgeklärt haben. Je mehr man da hat, desto transparenter ist die ganze Geschichte. Das heißt, je mehr man weiß, selbst wenn es jetzt Negatives ist, desto besser kann man eben mit der ganzen Geschichte umgehen und eben Partner für die Hunde suchen, die eventuelle Schwächen ausgleichen. Für mich ist aber definitiv so, dass ich einen Rüden nicht in die Zucht nehmen würde, beziehungsweise auch eine Hündin nicht in die Zucht nehmen würde, wenn ich nicht von dem Hund selbst schon überzeugt wäre. Dennoch ist klar, natürlich jeder Hund hat so seine Schwächen und seine Stärken und es macht halt eben wenig Sinn, wenn man einen Hund hat, der seine Schwächen hat, wenn man den verpaart mit einem Hund, der vielleicht dieselben Schwächen hat. Das heißt, man versucht da vielleicht dann schon ein bisschen was auszugleichen. Wobei ich natürlich sagen muss, dass ich jetzt gerade erst anfange, das heißt, ich bin jetzt nicht der 20 Jahre lang erfahrene Züchter, sondern das ist eben so, wie ich mir das Ganze vorstelle jetzt momentan und wie ich halt verantwortungsbewusst damit umgehen will, dass man das Bestmöglichste eben verpaart.
Okay, cool. Danke, Max. Die nächste Frage kommt von Conny. Sie würde gerne von dir wissen, was sie unbedingt beachten muss, damit sie ihren Junghund nicht überfordert und er Spaß an dem Sport bekommt.
Ich glaube, das ist total individuell auf den Hund abgestimmt. Das heißt, einfach mal schauen, worauf hat der Welpe Lust, beziehungsweise der Junghund Lust, was macht er gerne, spielt er gerne, darauf halt eben zu achten und damit zu arbeiten. Das heißt, manche Hunde, die machen eben nicht so super gerne Denkarbeit, das heißt, da würde ich halt erstmal ein bisschen den Grundstein legen mit viel Spielen, viel Motivation, viel Geschwindigkeit und nachträglich dann immer mehr spielerisch die Technik halt einbringen. Genau das Gegenteil gibt es halt auch. Die Hunde, die total drüber sind, da würde ich halt dann eher schauen, ob man ein bisschen ruhigere Dinge tut, ein bisschen mehr nachdenken und so weiter. Generell, was man halt wirklich bedenken muss, was ich auch gelernt habe in der Zeit jetzt, ist, die Hunde haben so ein langes Leben und man muss nicht mit 6 Monaten unbedingt zwangsweise anfangen, irgendwas zu machen an Geräten. Also es gibt super viele Sachen, die man eben extern machen kann, die einfach schon so ein bisschen fördern, was man später eben haben will.
Ja, cool. Danke für die Antwort. Bei der nächsten Frage bin ich sehr, sehr froh, dass sie nicht an mich geht. Katrin würde gerne wissen, wie sieht euer eigenes Fitness-Ausdauer-Krafttraining aus? Wie oft und was macht ihr?
Ja, verstehe ich, dass du die Frage nicht beantworten wolltest. Ja, tatsächlich ganz spannend, dass die Frage jetzt kommt, weil ich seit einer kurzen Zeit, also seit so ungefähr einem Monat, ein bisschen damit beschäftige. Das heißt, also ansonsten gehe ich super gerne schwimmen, das tue ich schon total lange, auch mit den Hunden. Und jetzt habe ich angefangen, laufen zu gehen. Hauptsächliche Motivation auch für die Hunde, dass die eben eine gute Kondition wieder bekommen, da wir in Corona nicht so super viel gemacht haben. Und ja, im Endeffekt ist das, ich mache dann das mit, was ich cool finde für die Hunde. Genau.
Okay,
Viel
cool.
mehr ist es gar nicht, was ich jetzt persönlich mache.
Schon mal mehr als bei mir. Evelyn würde gerne wissen, wie nervös bist du bei einem Start, egal worum es geht? Wie gehst du mit dieser Nervosität um? Wie reagiert dein Hund darauf? Und ganz am Ende, wenn es irgendwie geht, ein Tipp, wie man ruhig bleiben kann.
Also an sich ist es so, dass ich das Glück habe, dass ich relativ gut mit so Situationen umgehen kann, weil ich das sehr reflektiert betrachten kann und sehr objektiv. Das heißt, für mich ist das in so einem Event dann, egal ob das jetzt ein wichtiges Turnier ist oder einfach nur ein normales Turnier an einem normalen Wochenende, also ich spüre selten so eine Nervosität von. Selten eine unangenehme Nervosität, so kann man es, glaube ich, ganz gut sagen. Das heißt, für mich ist einfach wichtig, egal worum es geht, dass man sich darauf konzentriert, was man kann, dass man mit dem Hund zusammen, also das ist mir ganz wichtig, ich habe immer eine Routine, wenn ich den Hund hole, dann geht es erstmal eine kleine Runde Gassi, Aufwärmprogramm und so weiter. Das heißt, der Hund ist halt so ein bisschen gewöhnt an die Routine, wenn er dann eine Weile gestartet ist und wenn es dann vielleicht mal an wichtigere Turniere geht. Das heißt, die lernen halt dieses ganze Prozedere kennen und sind sich damit, glaube ich, dann auch, fühlen sich damit sehr wohl, weil sie wissen, es ist immer gleich, es ist immer gut. Und wenn ich dann mal mehr mit mir beschäftigt bin, weil es gerade ein wichtiges Turnier ist, dann kommen die damit halt ganz gut klar, weil sie eben diese ganze Routine halt im Vorhinein schon haben. Und ja, ich würde sagen, wenn jemand nervös ist, das klingt immer total verrückt, aber ich sage das auf Seminaren auch immer wieder, wenn ich mal spüre, dass es ein bisschen unangenehm wird oder so, oder ich zu viele Gedanken mir mache. Ich rede mir tatsächlich ein bisschen ein, dass ich nicht nervös bin dann, weil man manchmal auch das glaubt, was man wirklich ausspricht. Das heißt, ich sag dann wirklich vor mir her, ich bin nicht nervös, wir können das, ist alles easy, kein Problem. Und für mich ist das, ich kann das dann so ein bisschen übernehmen. Und ich weiß, viele können das vielleicht nicht, aber das wäre so ein Tipp, den ich halt habe. Selber nicht darüber nachdenken, wie nervös man ist, sondern eher versuchen, mit positiven Dingen sich einzureden, dass man das kann und es keinen Grund gibt, nervös zu sein.
Ja, cool. Danke, Max. Franzi würde es interessieren, ob du als Profi selbst auch zu irgendjemand ins Training gehst, an Seminaren teilnimmst oder Online-Kurse besuchst, um dir sowohl für deine eigenen Hunde, aber auch für die Trainings und die Seminare, die du gibst, Inputs zu holen oder wie du dich halt weiterentwickelst, beziehungsweise woher du neue Inspirationen nimmst oder wo du sie findest.
Ja, also ich finde, das Wichtigste an dem Ganzen ist, dass man sich weiterentwickelt, dass man nicht auf der Stelle stehen bleibt, weil dann ist es eben ganz schnell so, dass man nicht mehr in dem aktuellen Sport mitmachen kann, weil wenn man sich anguckt, wie sich das in den letzten 5 Jahren alles entwickelt hat, das ist halt total krass. Das heißt, man muss einfach mitziehen und ich bin tatsächlich bisher nicht so der krasse Typ gewesen für ich gehe zu einem Trainer, sondern wie ich auch schon im Podcast gesagt hatte, bin ich halt jemand, der total gern so visuell sich Videos anschaut von Leuten, wo ich das total gut finde, was sie machen, wenn die was Neues ausprobieren und so weiter. Das heißt, ich versuche mir das ein bisschen anzunehmen, mich da auch, jetzt mal abgesehen von Corona-Zeiten, auf Events dann auch gern mal drüber zu unterhalten, über Erfahrungen und so. Genau, also ich versuche auf jeden Fall nicht auf der Stelle zu treten. Das heißt, immer wieder neue Sachen ausprobieren. Bei mir ist auch von jedem Hund zum neuen immer neue Erkenntnisse dazugekommen. Genau, also ich versuche da schon mich weiterzuentwickeln, Habe auch das ein oder andere Training mal gemacht, war auch, habe den ein oder anderen Online-Kurs mal, also Dieter, besucht, um dazuzuschauen und zu gucken, wie das alles gestaltet wird und was so die verschiedenen Ansätze sind. Genau, also an sich einfach wichtig, nicht stehen zu bleiben.
Alles klar, cool. Von Nadine die Frage, wie gehst du damit um, wenn du bei dir im Training oder eher im Seminar Hunde oder Hundeführer hast, die bei einem anderen Trainer sind, der deiner Ansicht nach die Hunde nicht so gut in Anführungsstrichen aufbaust, wie du es machen würdest?
Das kommt ganz drauf an, wie die Person und der Hund auftreten. Das heißt, für mich ist das, wenn sich die Person wohlfühlt, mit dem, wie das Ganze läuft, dann würde ich mich ein bisschen zurücknehmen. Ich würde halt versuchen, konstruktiv Kritik zu geben an einzelnen Übungen, wo man eben ein bisschen mehr rausholen könnte, wo ich dann Vorschläge mitgeben würde. Wie das eben läuft. Wenn ich aber das Gefühl habe, die Person ist selber nicht so ganz glücklich mit dem Ergebnis, aber weiß sich halt nicht zu helfen, dann würde ich wirklich versuchen, da eben auch mehr nochmal mit auf den Weg zu geben, und vielleicht nochmal ein paar Sachen, ja, mehr zu, detailliert erklären und so weiter. Das heißt, ich würde da halt schauen, was möchte die Person in dem Moment. Was braucht die Person in dem Moment und wie bereit ist sie, das anzunehmen? Genau, also klar, wenn natürlich eine Situation nicht super gut funktioniert und man merkt, das könnte deutlich besser aufgebaut werden, dann werde ich das natürlich sagen. Das ist keine Frage. Aber ich würde jetzt nicht dann den kompletten Aufbau in irgendeine Richtung drängen, weil ich glaube halt, dass viele Wege führen nach Rom. Das heißt, andere machen es halt anders und es hat trotzdem ein super Ergebnis. Das heißt, solange ich finde, das läuft alles in eine Richtung, die dann vermutlich in das System reinpasst, würde ich eben meine Meinung dazu geben, meine Kritik und das, was ich verbessern würde. Aber ich würde da jetzt nicht großartig jeden versuchen, in irgendein anderes System reinzupressen.
Ja, cool. Uwe hat ein paar Fragen geschickt, die ich selbst sehr, sehr, sehr interessant finde. Und da bin ich jetzt echt gespannt, was du sagst. Welche Probleme und/oder Chancen siehst du in der immer weiter fortschreitenden Professionalisierung im Agility?
Also, das finde ich eine super schwere Frage, aber total gut. Ich glaube, es ist total unterschiedlich, weil man nicht immer alles über einen Kamm scheren kann. Das heißt, ich glaube, viele Leute, die Agility eben wirklich nur for fun oder eben einfach als nur als Hobby betreiben, haben manchmal eine andere Ansicht zu den Leuten, die das vielleicht beruflich machen. Ich mag das Wort Profi nicht, deshalb will ich,
Ja.
nenne ich das nicht. Also für die Leute, die es beruflich machen, als dann die ganze Situation ist. Also ich glaube zum Beispiel, dass meine Hunde sehr, sehr, sehr gut gepflegt werden und da sehr viel drauf geachtet wird. Das heißt, da wird, die haben regelmäßige Physio-Check-ups, die werden fit gehalten, die haben gutes Training. Es gibt eben, die brauchen ein bisschen weniger Wiederholungen, weil eben ich schon meinen Plan habe und das dann eben funktioniert und so weiter. Das heißt, ich glaube, das Problem, was man sehen muss, ist, es gibt mit Sicherheit Leute, die die Hunde dann so ein bisschen in Richtung Sportgerät, das ist also ganz gerne das Wort, das man benutzt, in Richtung Sportgerät schieben. Die Erfahrung, die ich aber gemacht habe, mit vielen Leuten, die über längere Zeit an der Spitze laufen, dass es bei denen eben nicht so ist, sondern dass die sich ja eher gut drum kümmern um die Hunde, weil sie wollen ja, dass die Hunde fit bleiben. Ich glaube, dass ein größeres Problem ist, dass man eben die ganze Sache über einen Kamm schert. Das heißt, man muss halt einfach schauen. Ich glaube, es ist einfach super wichtig, dass man den Leuten auch sagt, gerade auch als, wenn man es beruflich macht, was eben wichtig ist, worauf es ankommt. In meinen Augen Warm-up, Cool-down. Die Hunde müssen fit bleiben, die müssen Gassi gehen dürfen und so weiter. Also es ist halt, man darf halt nicht dieses, wenn man immer sagt Profi, dann denkt man ganz schnell daran, die Hunde leben in Boxen und kommen raus zum Turnierlaufen. Und das ist ein Problem. Also wenn das wirklich so ist, dann sehe ich, das wird ein Problem. Aber ich hoffe halt, dass die meisten Leute das so sehen wie ich, dass je besser man sich um den Hund kümmert, desto bessere Erfolge, Ziele und so weiter kann man eben erwarten.
Ja, cool. Vielen Dank, Max. Bin ich voll bei dir. Uwe fragt außerdem, wie bewertest du die derzeitigen Größeneinteilungen in Deutschland?
Ich muss sagen, ich bin aktuell ja nicht betroffen. Das heißt, ich finde es immer schwer, da was zu sagen, wenn man nicht selber drunter leidet. Weil für meine Hunde passen perfekt in ihre Kategorie, so gesagt. Aber ich finde eben, ich sehe super viele Hunde, wo ich denke, das ist eigentlich zu hoch für den Hund. Das heißt, ich bin total dafür, dass man vielleicht eine vierte Klasse einführt. Ich glaube auch, dass das eventuell kommen soll. Wenn ich mich richtig erinnere, und da bin ich auch voll dafür. Ist halt immer schwierig, das Ganze zu strukturieren, einfach auch, weil es ein super langer Turniertag werden könnte dadurch. Und ja, aber prinzipiell bin ich absolut dafür.
Okay, cool. Welchen Stellenwert räumst du der Vereinsarbeit im Agility ein?
Tatsächlich ist für mich das, also ich war in mehreren Vereinen schon, und für mich kommt es immer so ein bisschen darauf an, wie wohl man sich fühlt. Das heißt, ich hatte auch schon Vereine, wo ich mich nicht so wohl gefühlt habe. Und war jetzt der Verein, wo ich vorher war, der war eben da, wo ich gewohnt habe, in Stuttgarter Umgebung, mich super wohl gefühlt. Das fand ich total cool. Da konnte man mal zusammen trainieren, dann wurde man Seminar veranstaltet, man hat zusammen gegrillt und sowas. Das finde ich total viel wert. Aber es muss halt einfach stimmen. Das heißt, ich finde, Vereinsarbeit ist super wichtig. Brauchen wir natürlich für Turniere und alles. Für mich ist aber super wichtig, dass man sich wohlfühlt in der ganzen Geschichte. Das heißt, ich finde es immer bis zu dem Punkt sehr wichtig, bis zu dem man dort eine ehrenamtliche Arbeit zum Beispiel macht und ausgenutzt wird. Das tut mir immer leid für manche Leute, wenn man das Gefühl hat, es ist eine Person für alles zuständig. Das heißt, ja, aber super wichtige Sache. Ohne Vereine, wäre das Ganze nicht so. Das heißt, ich habe größten Respekt vor allen, die freiwillig ihre Zeit investieren für einen Verein, und auch an alle Richter, die sich frei ein Wochenende frei nehmen oder sich die Zeit nehmen, sich dahinzustellen und den Sport zu unterstützen.
Cool, bin ich auch wieder komplett bei dir. Die letzte Frage von Uwe an dich, Max. Wie bewertest du den immer weiter fortschreitenden Wildwuchs im Angebot von kostenpflichtigen Trainingsstunden und oder Seminaren im Agility?
Kommt ein bisschen darauf an, wie die Frage gemeint ist. Das heißt, ich finde, wenn es in die Richtung geht, dass super viele Leute das anbieten, dann bin ich da ein bisschen zwiegespalten, weil ich finde, wenn man davon überzeugt ist, dass man gutes Training gibt und davon überzeugt ist, dass man Leuten damit helfen kann, dann bin ich voll dafür. Egal, ob man auf einer WM, auf einer EO oder eben nicht gelaufen ist. Das heißt, wenn man dahinter steht, was man weitergeben kann, dann finde ich, tut es, mach es, spricht nichts dagegen. Ich finde jetzt, wenn die Frage eher so ein bisschen gerichtet ist, weil es jetzt aktuell so boomt in Corona-Zeiten oder wie auch immer, dann glaube ich, ist das ganz schwer zu betrachten, weil aktuell eben gerade die Selbstständigen alles Mögliche versuchen, um irgendwie zu überleben. Das heißt, da wird einfach viel angeboten, und ich glaube, es gibt super viel auf dem Markt, sowohl im Training als auch, also sowohl Live-Training als auch Online-Training, gerade zur aktuellen Zeit. Und ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist eine gute Entwicklung, weil jeder hat seine eigene Einstellung, jeder hat seine eigene Meinung, und so entwickelt sich der Sport halt weiter.
Cool, Max. Vielen, vielen Dank für diese ehrlichen Antworten. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ein paar Fragen hätte ich noch.
Ja, ich habe noch Zeit.
Sehr geil. Magdalena fragt, bei wem stehst du am Rand und denkst, wow?
Das klingt jetzt ein bisschen kitschig. Bei Ramona mit Lyric vor allem, das war total, total krass. Die Entwicklung zu sehen für mich war total unfassbar. Von ja, einfach so komplett mit mir zusammen den Hund aufgebaut, und das dann zu sehen. Ich bin völlig eskaliert, als sie in A3 aufgestiegen ist. Aber international gesehen ist es für mich seit 5 Jahren Teresa Kralova aus Tschechien.
Okay, cool. Direkt nächste Frage hinterher. Wer ist deine größte Inspiration? Zum einen im Leben und zum anderen im Training?
Ja, im Leben muss ich tatsächlich sagen, wird es, glaube ich, für immer meine Mutter sein, weil die einfach so eine starke Frau ist, so viel geschafft hat in ihrem Leben und bin ich einfach für immer dankbar. Und auch unser Leben, das wir leben, ich mit Ramona zusammen, das ist wirklich genießt jeden Tag. Also das ist wirklich sozusagen, unser Leben ist die größte Inspiration dann in dem Moment für mich. Und sportlich gesehen, die Frage habe ich, glaube ich, schon wirklich super oft beantwortet, auch auf Instagram, wenn mir Fragen gestellt wurden. Ist es auch, wie gesagt, ich habe super viel gelernt, super viel angenommen von Teresa Kralova. Das war für mich im Agility eine sehr, sehr, sehr krasse Inspiration, da einfach diesen gesamten Werdegang mit der Say, mit ihrer Border Collie Hündin, das zu sehen, und das ist einfach total krass.
Okay, cool. Max, wohin wendest du dich, wenn du mal Hilfe brauchst im Training? Eher an die in Anführungsstrichen Elite oder kann das dann auch mal jemand ganz Unbekanntes sein?
Ich glaube tatsächlich, dass ich mich meistens, wenn das so ist, wende ich mich entweder an Ramona oder an meine beste Freundin, die in Stuttgart wohnt, mit der ich seit über 8 Jahren jetzt befreundet bin. Das sind dann eher so, ich frage es, weil ich sage, was denkst du denn darüber? Und dann kriege ich da eben so ein bisschen wieder das Gefühl, dass die sagen mir dann meistens das, was ich ihnen vor 2 Jahren auch gesagt habe. Und das gibt mir dann immer ein super Gefühl. Von daher. Ja, kommt aber ganz drauf an. Also ich bin offen für alles. Das heißt, wenn man dann mal trainiert und dann ist auf dem Feld nebenan jemand und man hat das Gefühl, der hat es gerade besser gesehen als ich, wenn ich selber laufe zum Beispiel, dann bin ich da ganz offen für, je nachdem, wer das halt ist, das mal
Okay.
nachzufragen.
Cool. Direkt die nächste Frage. Wie ist es so, wenn man weiß, dass Menschen rund um die Welt den eigenen Namen und die eigenen Hunde kennen?
Tatsächlich glaube ich das manchmal noch gar nicht. Also ich finde das immer verrückt. Ich finde das total verrückt, wenn man irgendwie irgendwo hinkommt in ein neues Land, so ein Seminar geben und dann hat man irgendwie, gibt man 4, 5 Tage am Stück Seminar oder so und hat jeden Tag seine 15, 16 neuen Teilnehmer und man hat davon vielleicht noch niemanden getroffen. Aber alle kennen irgendwie immer deinen Namen. Klar, sie melden sich auch an zum Seminar, aber es ist schon wirklich krass. Also ich finde es ein super cooles Gefühl. Am Anfang war es ein bisschen beängstigend, weil man das Gefühl hatte, irgendwie, man läuft in den Raum rein und jeder kennt einen. Gerade wenn es halt auf Turnieren oder sowas war. Ja, aber irgendwie ist es natürlich auch schön. Ist ja auch eine Wertschätzung.
Cool. Welches Gerät würdest du gerne aus dem Sport verbannen?
Gute Frage. Ich kann den Sacktunnel gar nicht leiden. Weil ich ihn einfach auch gefährlich finde. Ich finde, mittlerweile ist es wirklich also im Verhältnis zu von vor ein paar Jahren ist es ja wirklich relativ sicher geworden. Aber es ist einfach kein Gerät, das ich mag. Und tatsächlich, je mehr ich Training gebe, desto eher vermeide ich tatsächlich die A-Wand zu stellen. Weil es mir einfach immer irgendwo wehtut, gefühlt, wenn die Hunde mit voller Geschwindigkeit auf diese Wand draufknallen. Genau, also das ist so das, wo ich mich halt nicht wohl mitfühle, aber ich glaube eher noch den Sacktunnel als die Wand.
Okay, cool. Max, zwei Sachen habe ich noch. Einmal einen Satz, den du vollenden müsstest, und dann noch ein mittelgroßes Thema. Machen wir
Ja.
erst den Satz zum Vollenden. Den größten Spaß im Training habe ich, wenn.
Wenn sich das Training gut anfühlt. Ja.
Okay, cool. Und das
Und
Letzte.
ich warte, das will ich noch
Ja.
dazu sagen. Und wenn jemand hinfällt, sich nicht wehtut, aber es lustig aussah. Das finde ich auch lustig. Das wollte ich zuerst sagen, aber habe gedacht, das wirkt nicht so professionell.
Großartig, dass du es doch noch gesagt hast. Das letzte Thema Agility Zukunft.
Ja.
Was können in Anführungsstrichen die Kleinen? Beobachtet man das mit? Hast du selbst jemand bei dir im Training, also Kinder oder Jugendliche? Und was sagst du, wie wichtig ist es für den Sport, dass wir gerade die Jugend haben und dass die ja auch irgendwie gefördert werden sollte?
Ja, ich finde es super wichtig. Ich habe ja tatsächlich damals eine Ausbildung angefangen als Erzieher. Und für mich, also Kinder liegen mir eher am Herzen. Und ich habe bei mir im Training, habe ich tatsächlich, ich glaube, vier Jugendliche quasi, wo ich es einfach total beeindruckend finde, weil es wirklich Wahnsinn ist. Ich finde, auch Kinder, ich hatte auch schon kleine Kinder auf Seminare und so weiter, die nehmen so schnell die Dinge an. Ich finde es so wichtig, die gut zu fördern. Ist wirklich total krass. Manche Sachen finde ich wirklich beeindruckend. Zum Beispiel ein Beispiel, das ich nennen kann, ist die Lea von Sabine Kreuz. Das ist wirklich, das muss man sich anschauen. Wahnsinn. Wirklich total krass. Wenn ich sie auf Turnieren laufen sehe, ich denke mir immer, sie macht seit 100 Jahren Agility. Ist wirklich Wahnsinn. Also ich finde es super wichtig. Ich habe das total gerne, wenn Jugendliche, Kinder, wie auch immer, zum Seminar kommen. Habe ja auch total Spaß dran. Vor allem, wenn es eine Gruppe gibt. Das heißt, wenn es dann eine Vierergruppe ist, voller Kinder oder voller Jugendliche, finde ich total cool. Ja, finde ich, passt immer super gut zusammen. Also ich habe auch immer im HSZ, wenn ich Training gebe, ich habe eine Gruppe mit den drei Jugendlichen quasi zusammen. Und das ist wirklich super cool.
Ja, cool. Vielen, vielen Dank für deine Zeit, Max, und dass du die Fragen aus der Community so geil beantwortet hast.
Ja, gerne. Immer gerne.
Ja, hey Bo, vielen Dank, dass du dir nochmal die Zeit genommen hast, um jetzt hier den Fragen der Community ein bisschen Rede und Antwort zu stehen.
Ja, gerne. Ist ja schön, dass Interesse da ist. Von daher, ja, mache ich das doch gerne.
Ja, cool. Fangen wir direkt an. Michelle würde gerne von dir wissen, ärgerst du dich manchmal, wenn du weißt, dass die Leute eigentlich mehr können, es aber im Training nicht zeigen?
Ja, ich ärgere mich dann, also ich bin da nicht böse auf die Leute, aber ich ärgere mich, weil ich ja will, dass sie gut sind. Und ja klar, ich will natürlich, dass die, ich will das Beste aus denen herausholen. Und wenn ich dann merke, eigentlich könnten sie mehr, dann ja, also ärgert mich das, ohne dass ich jetzt böse auf die bin, ne? Aber dann ist es halt mein Ehrgeiz, das aus denen herauszubringen. Ja.
Ja, cool. Zweite Frage von Michelle wäre, gibt es Momente, in denen du dich für deine Schüler freust und mitfieberst?
Immer, immer. Ich freue mich immer für meine Schüler und ich fieber auch mit. Also gerade jetzt so, ich sage jetzt mal jemand, der von Anfang an bei mir war oder auch den Hund bei mir aufgebaut hat und dann das erste Mal an den Start geht oder so. Also da bin ich aufgeregter als wie für mich selbst. Und ich fieber dann auch mit und ich freue mich auch, wenn ich sehe, dass es funktioniert, was wir gemacht haben und was wir uns erarbeitet haben. Und ich kenne ja dann auch deren Stärken und natürlich auch deren Schwächen. Und wenn ich sehe, dass das so funktioniert und die Dinge, an denen wir gearbeitet haben, dann klappen oder besser werden, dann freut mich das total. Oder wenn die Erfolge haben, das ist ja, das ist ja das, wofür man dieses Training auch gibt, weil man einfach will, dass die Leute gut werden. Und klar, da fieber ich auf jeden Fall mit und freue mich auch mega für die, wenn die Sachen haben, über die sie sich freuen. Das ist mir auch total wichtig.
Ja, cool. Christiane würde gerne von dir wissen, wie du deine Nervosität in den Griff bekommen hast. Sie selbst ist vor jedem Start so unheimlich nervös, obwohl sie weiß, dass es eigentlich um nichts anderes geht, außer darum, mit dem Hund Spaß zu haben.
Ja, das war ja auch so eine Frage, die bei Facebook direkt aufkam. Ich glaube gar nicht, dass das was ist, was man lernen kann, sondern das kommt einfach mit der Zeit und mit der Erfahrung. Man muss einfach versuchen, an das zu glauben oder das zu wissen, was man kann und aber auch ruhig zu wissen, was man nicht so gut kann. Also ich kenne halt meine Hunde gut, ich kenne mich gut und ich kenne uns als Team gut. Und daher kann ich das einfach gut einschätzen und weiß, okay, das kann ich, das kann ich oder der Hund nicht so gut, aber das ist da und deswegen kann ich einfach versuchen, das hört sich jetzt so einfach an, also einfach versuchen, ja, an sich zu glauben und sich auf das zu verlassen, klappt. Also was nicht hilft, und das sagt sie ja selber schon, ist, wenn jemand zu dir sagt, ist doch nur Agility, warum bist du so aufgeregt? Klar, es ist nur Agility und ich muss Montagmorgen trotzdem um 6 Uhr aufstehen, egal was jetzt hier auf diesem Turnier passiert. Aber das hilft einem nicht. Und ich finde, das muss man sich auch nicht sagen, weil das ist einem ja, es scheint einem ja in dem Moment wichtig zu sein. Und das ist ja auch in Ordnung. Und ich finde, wenn man das so akzeptiert, also wenn man sagt, mir ist das jetzt wichtig und ich will gut sein, dann kann man einfach nur versuchen, sich auf das zu verlassen, was man kann und was man trainiert hat und darauf zu vertrauen. Das ist leichter gesagt als getan, aber das ist einfach was, was man sich immer wieder vorsagen muss. Also es, sich auch wirklich zu sagen, ich kann das, eine gute Parcoursbegehung machen, damit man nicht so viel mit dem Parcours beschäftigt ist, sondern sich wirklich auf sich und auf seinen Hund konzentrieren kann und nicht noch da, keine Ahnung, Probleme hat, sich den Weg zu merken oder was auch immer.
Ja,
Das
cool.
ist,
Danke, Bo.
ja.
Cool. Manuel würde gerne wissen, nach welcher Prozedur suchst du dir deinen Züchter beziehungsweise deine Hunde aus? Also außer, dass es dein Nachbar sein muss.
Ja, also ich muss gestehen, ich habe von so Linien und Zucht wirklich wenig bis gar keine Ahnung. Das gebe ich auch zu. Ich gebe auch zu, dass es mich nicht interessiert, ehrlich gesagt. Und habe mich da bisher, jetzt außer bei Cap, da war es halt einfach, ich habe den gekauft, weil ich den süß fand. Aber dann bei Puck und bei Ida, die sind halt beide vom Tobias gezüchtet, habe ich mich einfach voll und ganz auf seine Meinung verlassen, weil ich weiß, dass der extrem viel Plan davon hat. Und klar, ne, er ist mein Freund, mein Nachbar, mein Trainer. Und da habe ich einfach komplett mich darauf verlassen, was er sagt, beziehungsweise was er für Verpaarungen macht. Ich fand jeweils die Mutterhündin super. Und dann kann man ja schon so ein bisschen sehen, in welche Richtung es wahrscheinlich geht. Und ja, demnach habe ich das danach dann entschieden. Ich hatte ja zum Beispiel bei dem Wurf von Ida, das waren fünf, glaube ich, 5 oder 6, die erste Wahl. Und da haben mich auch ganz viele gefragt oder fragen oft welche, wonach hast du das entschieden? Und ich finde, ich habe das nach Gefühl und nach dem entschieden, den ich mit 6 Wochen am süßesten fand. Also ich habe weder irgendwelche Welpentests gemacht oder geguckt, wer jetzt sich, klar, man guckt auch, wie die sich verhalten, aber mit 6 Wochen wechselt sich das ja ab. Also an einem Tag schläft der den ganzen Tag, am nächsten Tag schläft der nur den ganzen Tag. Und ich musste es halt irgendwann entscheiden. Und ich war die Erste, die es entscheiden durfte und habe gesagt, ich möchte die Hündin, die finde ich süß, die ist dunkel, das finde ich schön. Was daraus wird, wer weiß das schon. Also ich höre da ganz viel auf mein Gefühl und ob es halt dann passt oder nicht. Und das merkt man ja.
Ja, cool. Conny würde gerne von dir
Ja.
wissen, was sie unbedingt beachten muss, damit ihr junger Hund nicht überfordert wird und er Spaß an dem Sport bekommt.
Ich finde, das ist einfach so ein bisschen auch wieder so eine Gefühlssache. Also ich merke ja, ob der Hund gerade Bock hat oder nicht. Und ich würde einfach gucken, man klickert so ein paar Mal am Tag, man spielt ein bisschen. Das ist ja was, was man mit gesundem Menschenverstand eigentlich merkt, ob es jetzt zu viel ist oder nicht. Es hängt ja auch immer so ein bisschen von dem Hund ab. Mit dem einen kann man ein bisschen mehr machen, mit dem anderen kann man nicht so viel machen oder der muss mehr klickern, der andere muss mehr spielen. Ich finde, das ist schwer, das so zu verallgemeinern. Und da gibt es auch jetzt keine Faustregel. Aber also ich denke mal, wenn man jetzt auch einfach mal keine Lust hat, was zu machen, auch mit einem jüngeren Hund nicht, dann ist das auch in Ordnung. Also einfach aufs Gefühl hören und gucken, was der Hund so anbietet. Und dann sieht man ja, kann er noch ein bisschen mehr machen, hat er noch Spaß. Und wenn ich merke, ach, jetzt gerade hat er vielleicht mal nicht so Bock oder ich habe die Woche jetzt schon ein paar Mal was gemacht, dann lässt man es halt und wartet, bis beide wieder motiviert dazu sind, was zu machen.
Ja, cool, das gefällt mir. Danke, Bo. Katrin würde gerne wissen, wie sieht dein eigenes Fitness-Ausdauer-Krafttraining aus? Wie oft machst du irgendwas und was ist dir dabei wichtig?
Für mich
Ja.
persönlich, das gibt's nicht, ehrlich gesagt.
Ich habe die Frage gelesen und
Also
dachte
ich
nur so,
habe jetzt
gut, dass sie nicht mir gestellt wird.
nee, ich mache gar nichts, außer spazieren zu gehen mit meinen Hunden und halt zu trainieren. Und jetzt während den Corona-Zeiten mache ich ab und zu mal so ein bisschen Workouts hier bei mir zu Hause vor dem Laptop, aber wirklich auch nur so sporadisch, wenn ich Lust dazu habe. Also ich bin wirklich ein sehr unsportlicher Mensch. Ja.
Ja, willkommen in meiner Welt. Kommen wir zu den Fragen vom Uwe. Die finde ich sehr interessant. Welche Probleme und/oder Chancen siehst du in dem immer weiter fortschreitenden Professionalisierungsprozess im Agility?
Ja, das zieht ja so ein bisschen auch die Frage auch ab, die wir schon im Podcast
Ja.
hatten. Also ich glaube, also Chancen sind auf jeden Fall, ich finde, bessere Geräte, bessere Ausbildung. Man hat ja eine viel größere Auswahl an Trainern, die das Ganze eben professionell betreiben. Dadurch wird es ja für die Hunde und für einen selber auch, glaube ich, besser, die Böden sind besser, sowas ist ja alles auf jeden Fall ein Vorteil. Man achtet mehr auf die Gesundheit, man achtet auf seine eigene Fitness, man achtet auf die Fitness seines Hundes. Ich glaube, das sind auf jeden Fall Sachen, die viel, viel besser sind als noch vor Jahren und die mit der Professionalisierung auch kommen. Und ja, Nachteile sind natürlich so Sachen wie, man will immer besser werden, es wollen vielleicht auch Leute, ich sage jetzt mal Profis werden, die eigentlich nicht das Zeug dazu haben, aber die glauben, es durch viel Training schaffen zu können oder durch frühes Anfangen schaffen zu können. Und das sind halt irgendwie so ein bisschen die Schwierigkeiten. Ich glaube gar nicht, wo ja viele Angst vor haben oder was viel verschrien ist, ist dieses Preisgeld wie beim Reiten und so. Ich glaube erstmal nicht, dass das kommt unbedingt. Aber ich glaube auch nicht, dass das das Problem ist, weil Leute, die gut sein wollen, wollen das auch für kein Geld. Also, weißt du,
Ja,
was ich
ja.
meine? Jemand, der ehrgeizig ist, ist auch ehrgeizig, wenn er dafür nicht 100 € gewinnt oder keine Ahnung. Ich glaube, das ist gar nicht so das, wo man sich Sorgen drum machen muss, sondern einfach darum, dass Leute versuchen, mit Ehrgeiz und eben dann durch viel Training viel zu erreichen. Und ich glaube, das ist eher problematisch.
Bin ich bei dir? Welchen Stellenwert räumst du der Vereinsarbeit mit Agility ein?
Ich finde das super wichtig. Also ich war ja selber jahrelang im Verein und ich finde das toll, wenn es dieses typische Vereinsleben noch gibt. Also ich weiß, dass das nicht für jeden was ist und ich weiß, dass auch viele zum Beispiel ins HSZ kommen, weil sie da nichts mit dem Verein am Hut haben. Aber ich finde das super, dass es diese Vereine noch gibt. Und ich kann auch verstehen, dass viele Vereine Hallen kritisch sehen, weil sie Angst um ihre Existenz haben. Also weil sie zum Beispiel ihre Turniere nicht mehr voll kriegen, weil die Leute in Hallen gehen. Das kann ich verstehen und das finde ich auch total schade. Und ich finde es schön, ja, wenn es diese typischen Vereine noch gibt, weil ich glaube, dass man da auch super viel Spaß und ja, sein Hobby noch total gut mit anderen ausleben kann.
Ja, eine noch etwas kritische Frage, aber ich finde es ganz gut, dass auch sowas gekommen ist. Wie
Ja.
bewertest du den immer fortschreitenden Wildwuchs im Angebot von kostenpflichtigen Trainingsstunden und Seminaren?
Ich finde, also damit ist jetzt wahrscheinlich einfach gemeint, wie verstehst du die Frage, dass Preise
Ich hab
steigen
sie so
oder so?
verstanden, dass es immer mehr machen. Aber ja, wenn du so
Genau,
verstehst,
das
dass die.
immer, ja, dass genau wahrscheinlich jeder
Ja,
jetzt, ich
so
sage
habe
jetzt
ich es
mal, Trainings
verstanden.
gibt, Seminare gibt, ist bei allen quasi, oder es immer teurer wird,
Ja.
so. Keine Ahnung, ich finde, das ist in Ordnung, wenn das jemand anbieten möchte. Es ist ja einfach Angebot und Nachfrage. Also wenn es gefragt ist, kann es ja so schlecht nicht sein. Und wenn es nicht gefragt ist, wird derjenige es vielleicht schon merken. Also klar, man denkt auch bei manchen, ach je, jetzt gibt der auch noch Seminare. Aber wenn es mir nicht passt, muss ich ja nicht hingehen. Also ich denke, es gibt so viele Angebote, da kann das jeder für sich entscheiden. Und ja, wenn mir einer als Trainer nicht passt oder wenn ich denke, um Gottes Willen, warum macht er das? Ja, kann ich ihn ja machen lassen, aber ich muss ja nicht hingehen. Also von daher finde ich, jeder kann das machen, wie er möchte. Und ob es dann genutzt wird oder nicht, wird sich ja zeigen.
Ja, cool. Bin ich auch bei dir. Sehr cool.
Also auch zu dem Preis, ne? Wenn jetzt einer sagt, spinnen die, warum nehmen die 300 € für ein Seminar am Wochenende? Du musst es ja nicht bezahlen, wenn du es
So
nicht
günstig
möchtest.
seid ihr?
Ja, genau. Wir müssen ja unsere ganzen Hausangestellten hier bezahlen, die wir haben, weißt du? Und von daher finde ich also auch dieses zu sagen, sowas wird immer teurer und jetzt nehmen die schon, keine Ahnung, wie viel für eine
Ja.
Einzelstunde. Muss ja jeder selber wissen. Also, wenn ich es nicht bezahlen will, bezahle ich es halt nicht.
Ja, cool. Wir haben noch ein paar Fragen von
Jo.
Magdalena. Sie fragt, bei wem stehst du am Rand und denkst dir, wow?
Ich sehe Theresa sehr gerne laufen, Karlova. Ich bin ein großer Theresa-Fan und Daniel und Tobi auch. Also das sage ich auch ganz klar. Das bin ich jetzt mal parteiisch. Ich sehe Daniel und Tobi beide sehr, sehr gerne laufen, weil ich finde, dass sie es ja, einfach drauf haben, ehrlich
Ja,
gesagt.
bin ich auch komplett bei dir. Witzig, auch die Antwort
Ja.
zieht sich wirklich so bei allen durch, mit denen ich jetzt die Fragen so durchgegangen bin.
Ja,
Ja.
ja.
Wer ist deine größte Inspiration, zum einen im Leben und zum anderen im Training?
Oh, das sind aber hier tiefgreifende Fragen.
Ja.
Im Training bleibe ich fast bei den Antworten, die ich gerade gesagt habe. Also ich war jetzt auch schon zweimal bei Theresa auf Seminar, was mir super gut gefallen hat. Und wie ich ja auch schon im Podcast gesagt habe, trainiere ich bei Daniel und Tobi. Und das mache ich ja auch, weil ich voll hinter dem stehe, wie sie trainieren und weil mich das natürlich auch inspiriert. Weil ich finde, es gibt einfach wenig Sportler, die mit so vielen verschiedenen Hunden so gut sind wie die beiden. Und das finde ich total inspirierend und motivierend auch. Und im Leben, ich finde, ich bin einfach sehr inspiriert von den Menschen, mit denen ich mich so umgebe. Also von Daniel, von meinen Freunden, von meiner Familie. Da ist man ja. Also das inspiriert einen, finde ich.
Cool. Danke, Bo, für die ehrliche Antwort.
Ja,
Wie ist
gerne.
es so, dass Menschen rund um die Welt deinen Namen und deine Hunde kennen?
Das finde ich nach wie vor total verrückt, weil ich immer denke, ich bin ja nur ich. Ich mache das gerne, ich mache das trotzdem nach wie vor hauptsächlich hobbymäßig. Aber es ist natürlich auch ein schönes Gefühl. Also ich bin, man ist da schon dann auch stolz drauf, wenn die einen im Ausland kennen, wenn die deinen Namen kennen, wenn die mehr über dich und deine Hunde wissen, teilweise als du selbst. Das ist schon schön, da freut man sich auch drüber. Also ich finde das schön.
Ja, cool. Wenn du könntest, welches Gerät würdest du aus dem Sport verbannen?
Den Sacktunnel, der wird ja eh kaum noch gestellt. Und ich finde den ehrlich gesagt unnötig und stelle ihn auch selber nie. Und ich finde, das ist so ein Gerät, was man einfach nicht braucht, weil es einfach zu viele Gefahren birgt. Auch wenn man es jetzt super gerade hinstellt, irgendwas passieren kann da immer. Und ich finde, das braucht man nicht.
Ja. Oh, den größten Spaß im Training habe ich, wenn.
Wenn ich gute Laune habe und gut im Training bin. Ja, ich, ja, also die, meine Leistung im Training hängt so ein bisschen dann auch mit meinem Spaß ab, den ich so habe.
Okay, cool. Ich habe noch ein
Ja.
kleines Thema und dann eine Frage, die heute noch reingekommen ist. Kommen wir erst zu dem kleinen Thema Agility Zukunft. Was kannst du bei den Kleinen
Ja.
beobachten? Hast du selber Kinder oder Jugendliche im Training? Wie wichtig findest du, dass es eine Jugendförderung geben sollte oder gibt es sie schon?
Ich finde das total wichtig und ich finde es total schön, dass es so viele Jugendliche ja gibt, die diesen Sport machen. Also auch auf den deutschen Meisterschaften und so, die haben ja jetzt ihre eigene Kategorie. Ich finde es total schön, zu sehen, dass das so viele Jugendliche machen. Und ich finde auch Jugendförderung, ich habe auch schon mal ein Jugendseminar gegeben. Das hat total viel Spaß gemacht, weil Jugendliche und Kinder einfach total wissbegierig sind und das super umsetzen können und das einfach super viel Spaß macht, mit denen zu arbeiten und auch schon zu sehen, wie teilweise wirklich so kleine Dötzchen mit den Hunden laufen. Das finde ich total schön und finde es deswegen auch wichtig, dass man das fördert. Also wir hatten ja auch im HSZ schon Jugendseminare, die super angekommen sind. Ja, und kann da wirklich nur auch die Vereine und sonstige motivieren, das zu unterstützen, weil ich das schön finde. Ich habe selber keine Jugendlichen oder Kinder mehr im Training, hatte ich aber auch schon und mache das auch total gerne.
Okay, cool. Eine Frage hat mich heute Morgen noch erreicht. Ist eigentlich die wichtigste Frage. Und zwar fragt Daniel, ob du jemals mal wieder vorhast, morgens deine Kaffeetasse leer zu trinken. Denn
Nein.
zurzeit muss er diese morgens immer einsammeln. Und müde und
Ach, der arme
unzurechnungsfähig, wie er
Kerl.
ist, räumt er diese dann mit dem letzten Schluck drin in die Spülmaschine und kann folglich immer den Boden wischen.
Ach, der arme Kerl. Nee, also nee, ich habe nicht vor, diesen Schluck jemals zu trinken. Jeder Mensch muss kleine Fehler haben und das ist mein kleiner Fehler.
Großartig, Bo. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass du hier noch
Ja,
einmal
gerne.
ja, uns zur Verfügung gestanden hast.
Ja, gerne. Es waren schöne Fragen. Sehr interessant, finde ich.
Finde ich auch. Ja, hey Liz, vielen Dank, dass du dir auch nochmal Zeit nimmst und für die Fragen hier zur Verfügung stehst und ein bisschen uns nochmal mitnimmst.
Ja, gerne. Ich bin gespannt, was für Fragen kamen.
Ja, cool. Fangen wir direkt an. Liz, direkt die erste Frage von der Emily. Warum ist es wieder ein Sheltie geworden und kein Border Collie?
Ja, also man sagt ja so schön, Shelties sind wie Chips. Irgendwie machen sie süchtig. Und ja, es ist einfach irgendwie meine Rasse geworden. Ich hatte ja jetzt drei Border Collies und ich finde es tatsächlich schwierig, weil die Sommer ja jetzt auch der vierte Hund war bei uns, nochmal einen großen Hund dann ins Rudel zu nehmen. Und für mich war das irgendwie dann passender, wieder einen kleinen Hund zu nehmen momentan. Irgendwann wird es bestimmt mal wieder einen Border Collie bei mir geben. Aber ja, ich bleibe jetzt erstmal beim Sheltie.
Okay, direkt die nächste Frage von ihr hinterher. Wärst du mit der Zombie auch mal einen Wurf machen oder möchtest du nicht mehr züchten?
Mit der Zombie werde ich, denke ich, keinen Wurf machen. Ich hatte ja damals mit der Lu einen Wurf gemacht, aber aktuell ist es so, dass ich mich eher dem Sportlichen widmen möchte.
Okay, cool. Und die letzte Frage von der Emily an dich. Wie bekommst du das hin, zu arbeiten und gleichzeitig noch alles mit deinen Hunden zu regeln? Arbeitest du nur halbtags?
Schön wär's. Nein, ich arbeite Vollzeit, 41 Stunden die Woche und darüber hinaus auch oft viele Überstunden. Ich würde mal sagen, das ist ein gutes Zeitmanagement bei mir. Also ich arbeite so circa eine Viertelstunde von zu Hause weg. Ich fahre auch in der Mittagspause nach Hause und gehe mit den Hunden spazieren. Letzten Endes, ja, mein Alltag richtet sich natürlich auch viel nach den Hunden dadurch und ist nicht immer ganz einfach, aber es geht.
Okay, cool. Die Frage von Manuel. Nach welcher Prozedur suchst du dir deinen Züchter bzw. deine Hunde aus?
Ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also, je mehr man über Linien weiß, egal bei welcher Rasse, desto kritischer wird man natürlich. Mir ist vor allem sehr, sehr wichtig, die Gesundheit der Hunde und vor allem auch, dass der Züchter, auch für einen da ist als Besitzer. Ja, wenn der Hund irgendeine Erkrankung hat, kein Züchter kann da was dafür in den meisten Fällen. Aber ich möchte halt nicht, dass der Züchter dann den Kontakt irgendwann abbricht, weil er merkt, oh, jetzt ist ja ein Hund aus meiner Zucht betroffen und das kehre ich mal ganz schnell unter den Teppich. Also ich bin immer für Offenheit und Transparenz und danach suche ich mir auch meine Züchter aus. Die können auch, ja, wie man an meinen Hunden sieht, in ganz Europa sein. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, der Züchter muss sehr nah bei mir wohnen. Und mir ist halt wichtig, einen guten Kontakt dann auch zu pflegen.
Okay, cool. Die Conny würde gerne von dir wissen, was sie unbedingt beachten muss, damit ihr junger Hund nicht überfordert wird und er Spaß an dem Sport bekommt.
Ich würde vor allem erstmal Step by Step mit dem Hund arbeiten. Und wenn der Hund jung ist, kommt er auch ein bisschen immer aufs Alter an, ne? Als Welpe habe ich überhaupt keinen Fokus auf Agility. Ich versuche eine Bindung zu dem Hund aufzubauen, über Spielen, über Futter, über Tricks, über Alltagserlebnisse mit dem Hund und erstmal ein Team zu werden, bevor es überhaupt ans Agility geht. Und im Agility würde ich wirklich mich auf einzelne Übungen fokussieren am Anfang, wirklich erstmal einzelne Geräte anlernen, bevor man ans große Ganze geht. Weil oftmals sieht man ja auch bei vielen Leuten, vielleicht auch noch nicht so lang machen, dass sie sehr schnell sehr viel vom Hund verlangen, weil sie denken, das muss ja irgendwie so. Die guten Leute kriegen das ja auch so schnell hin. Aber ich glaube, das Geheimnis steckt mehr dahinter, dass man es gründlich aufbaut, sich Gedanken darum macht und den Hund niemals überfordert.
Okay, cool. Die nächste Frage hat schon für den ein oder anderen Lacher gesorgt und ich bin echt froh, dass sie nicht mir gestellt wurde. Wie sieht dein eigenes Fitness-, Ausdauer- und Krafttraining aus? Wie oft machst du was und was ist dir dann wichtig?
Ja, cool. Also ich gehe auf jeden Fall öfters mal joggen. Ich muss aber sagen, es ist nicht hier mein Lieblingssportprogramm, weil ich es einfach super langweilig finde. Ich mache tatsächlich Gymondo. Das wird vielleicht der ein oder andere auch kennen. Da kann man auch ganz schön schwitzen vorm Fernseher. Ansonsten gehen wir sehr viel wandern mit den Hunden, in den Bergen auch, Fahrradfahren und ich gehe ab und an auch klettern.
Okay, cool. Die Franzi würde es interessieren, ob du als in Anführungsstrichen Profi selbst auch zu jemandem ins Training gehst, ob du einen Trainer hast oder bei anderen auf Seminaren bist als Teilnehmer oder dich über Online-Kurse oder irgendwas fortbildest, beziehungsweise woher du für deine Hunde und für das Training, was du gibst und die Seminare, die du gibst, woher du da deine Inspiration bekommst und wie du dich weiterentwickelst.
Ja, selbstverständlich besuche ich auch Trainings bei anderen Trainern. Ich würde mal sagen, man lernt nie aus, egal wie gut man ist. Und es ist immer gut, jemanden zu haben, der einen selber aufs Training drauf guckt, weil oft sieht man halt auch Sachen nicht, oder sie fallen einem nicht auf. Ja, oder wenn ich immer nur meine eigenen Parcours stelle, dann kann ich ja auch immer nur mein eigenes laufen. Daher, schätze ich das sehr, auch zu anderen Leuten ins Training zu gehen. Und ich gehe jetzt aktuell beispielsweise einmal die Woche immer zum Silasburg ins Training. Und ja, genau, die Frage mit den Online-Kursen noch. Also ich habe auch schon Online-Kurse mit meinen Hunden gemacht. Und ich finde es total inspirierend, auch einfach mal die Sichtweisen von anderen Trainern kennenzulernen. Und ja, wie gesagt, man ist eigentlich nie gut genug, um nicht doch noch was dazu zu lernen.
Ja, cool. Cooles Statement, das gefällt mir. Die Nadine würde gerne wissen, was du von der Überlegung der 50er-Klasse hältst.
Also ich bin ja aktuell jetzt nicht betroffen mit meinem Hund. Grundsätzlich finde ich aber die Überlegung nicht so schlecht. Ich bin ja auch viel schon im Ausland gestartet und in Schweden beispielsweise gibt es diese Klasse ja schon länger. Also die haben eine Unterteilung in Large und Extra Large, wobei halt die Large-Klasse aktuell bei denen keine FCI-Klasse ist, also diese 50-Zentimeter-Klasse. Und ich finde tatsächlich, dass der Wettbewerb dadurch aufgewertet wird, solange die Klasse auch voll akzeptiert wird. Und in Schweden habe ich auch gesehen, dass da sehr viele sehr gute Hunde auch in dieser Klasse gelaufen sind.
Okay, cool. Der Uwe würde gerne wissen, welche Probleme und/oder Chancen siehst du in der immer weiter fortschreitenden Professionalisierung im Agility?
Ja, das ist keine so einfache Frage. Tatsächlich sehe ich es ein bisschen zwiegespalten. Also auf der einen Seite, dadurch, dass es professioneller wird, wird es meiner Ansicht nach auch gesünder für die Hunde, weil man sich viel mehr Gedanken drum macht. Der Hund ist nicht nur ein Sportgerät, sondern man versucht natürlich auch den Hund sehr lange im Sport zu halten, weil klar, einen erfolgreichen Hund will niemand mit 5 oder 6 Jahren in Rente schicken, weil er sozusagen verbraucht ist. Ja, was die Professionalität angeht, da gibt es ja noch viel mehr, ne? Diese Berufstätigkeit im Bereich Agility und so. Und ja, also ich für mich, ich finde es tatsächlich nicht ganz so schlecht, solange man nicht den Fokus auf die Tiere verliert und auf die Gesundheit der Tiere.
Okay, cool. Direkt die nächste Frage von ihm. Welchen Stellenwert räumst du der Vereinsarbeit im Agility ein?
Eigentlich einen sehr großen. Also ich bin, muss ich früher sagen, auch sehr ein Vereinsmensch gewesen. Ich war viele, viele Jahre im Verein aktiv, war dort auch Trainer im Vorstand, ganz lange auch ehrenamtlich Training gegeben und ich finde es grundsätzlich auch sehr wichtig. Allerdings finde ich auch, hat sich das in den letzten Jahren ein bisschen gewandelt und ich habe dann teilweise auch nicht so positive Erfahrungen gemacht, als ich besser wurde. Weil sich dann halt doch irgendwann rauskristallisiert hat, dass man ja mehr oder weniger nur noch das Training genutzt hat vom Trainer, aber selber nichts zurückgegeben hat. Ne? Also ich fände es halt immer schön, wenn jemand Training gibt, dass der auch von den Trainingsteilnehmern dann zumindest unterstützt wird oder eben dann auch mal beim Training zugeschaut wird oder vielleicht auch mal Anmerkungen gemacht werden, was man besser machen kann. Und das finde ich fehlt tatsächlich in manchen Vereinen nach meiner Erfahrung ein bisschen. Aber dem Grunde nach, klar, Vereine sind wichtig für die Turniere, wenn alles nur noch professionell ist. Ja, da geht auch so ein bisschen der Turnier- und der Geselligkeitscharakter verloren. Also dem Grunde nach finde ich es schon sehr wichtig, die Vereinsarbeit zu unterstützen und zu fördern, auch gerade im Jugendbereich.
Okay, cool. Liz, eine Frage noch vom Uwe, die ich auch wirklich schön finde oder die sehr zum Nachdenken anregt. Wie bewertest du den immer weiter fortschreitenden Wildwuchs im Angebot von kostenpflichtigen Trainingsstunden und Seminaren?
Ja, manchmal muss ich auch drüber schmunzeln, wer schon wieder alles Trainings- und Seminare anbietet. Also es ist ja irgendwie ganz besonders aktuell ist ja so, jeder bietet bezahlungspflichtig sein Puppy-Training an, dass man sehen kann, wie der Junghund aufgebaut wird. Eigentlich eine ganz nette Idee, aber irgendwie finde ich es tatsächlich mittlerweile echt ein bisschen nervig, muss ich sagen. Und Ja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll, bin ich ehrlich.
Okay. Kommen wir zu den Fragen von Magdalena. Hast du noch ein bisschen Zeit? Ja.
Ja, klar.
Sehr gut. Bei wem stehst du am Rand und denkst dir, wow?
Ganz ehrlich, ich stehe am Rand und denke, wow, zum Beispiel bei Theresa Kralova im Large-Bereich oder auch beim Tobi oder beim Daniel oder beim Silas. Das sind so die Leute, wo ich echt denke, so krass, wie machen die das einfach, ne? Was ich aber insbesondere auch beim Tobi und beim Daniel sehr, sehr positiv finde, dass sie wirklich mit jedem Hund versuchen, das Beste rauszuholen. Das ist egal, welchen Hund du denen in die Hand gibst, die schaffen es einfach aus diesem Hund echt was zu machen. Und das finde ich total faszinierend.
Ja, geht mir genauso, finde ich großartig. Wer ist deine größte Inspiration zum einen in deinem Leben und zum anderen in deinem Training?
Ich würde sagen, meine Hunde sind es tatsächlich, weil sie einfach durch ihr Wesen und durch die Art, wie ich mit ihnen zusammenarbeiten kann, mir super viel geben und mich dadurch auch sehr inspirieren in dem, was ich im Training mit ihnen mache.
Okay. Wohin wendest du dich, wenn du auch mal Hilfe brauchst? Ist es dann eher jemand aus der in Anführungsstrichen Elite oder kann das auch mal jemand ganz Unbekanntes sein?
Das kommt drauf an, was das für ein Problem ist. Also ganz unterschiedlich, würde ich sagen. Ja, je nachdem, auf was da im Moment der Fokus liegt, ne? Natürlich, viele in Anführungszeichen Elite-Trainer sind ja auch sehr gut, ja. Aber natürlich gibt es auch Trainer, die sehr, sehr gute Ansätze haben, die vielleicht nicht ganz oben mitlaufen und die durchaus auch hilfreiches Wissen haben, von dem ich profitieren kann.
Okay, cool. Wie ist es so, dass Menschen rund um die Welt deinen Namen und deine Hunde kennen?
Ja, also für mich ist es irgendwie auch nicht anders wie sonst. Ich habe ja schon bei unserem Interview gesagt, dass ich einen ganz normalen Job habe, der mich sehr erdet und in dem eigentlich niemand weiß, was ich tue. Und ja, grundsätzlich ist es natürlich immer schön, wenn man angesprochen wird von Leuten, die einen eben gesehen haben oder die gute Läufe gesehen haben oder die Videos von einem kennen oder so. Und ich finde es auch immer nett, wenn man angesprochen wird, tatsächlich auf Turnieren. Ich unterhalte mich auch gern wirklich mit ganz vielen Leuten, unabhängig davon, wie gut oder schlecht sie laufen. Das ist für mich überhaupt nicht maßgeblich. Ich finde einfach so Gespräche auch immer inspirierend und ja, für mich ist es aber jetzt nicht so, dass ich denke, boah, wow, ich werde jetzt hier gehypt oder so. Das ist gar nicht. Ich finde es schön, wenn man Anerkennung bekommt für gute Leistungen, aber es ist mir nicht wichtig.
Okay. Welches Gerät würdest du, wenn du könntest, aus dem Sport verbannen?
Den Sacktunnel. Ganz furchtbares Gerät. Ich habe den Sinn bis heute dahinter nicht erkannt.
Willkommen in meiner Welt.
Ja, ist doch so, oder?
Ja, total. Ich muss auch ehrlich gestehen, er steht bei mir fast nie, bis meine Leute von irgendwelchen Turnieren wiederkommen und sagen, Jan, es war ein Sacktunnel da. Ja, okay, wir stellen ihn auch mal
Also
wieder.
ich muss jetzt mal gestehen, einer meiner Hunde hat den Sacktunnel das erste Mal bei den WM-Qualis gesehen. Und ja, also es war wirklich so, oh nee, jetzt steht es so mit Dingen im Parcours. Klar, die Richter sind dazu angehalten, jedes Gerät einmal zu stellen.
Ja.
Aber was Unnötigeres gibt es für mich gar nicht. Und meine Hunde haben sich tatsächlich schon relativ oft die Nase daran verbrannt. Also ich mag ihn nicht.
Kommen wir zur nächsten Frage. Achtet man beim Welpenaussuchen auf etwas anderes als in Anführungsstrichen ein Normalo?
Vielleicht schon, ja. Also ich achte sehr darauf, wie die Hunde spielen, wie die Hunde interagieren, wie sie auf Menschen reagieren, ob sie ängstlich sind, zutraulich, verspielt, neugierig. Ich denke so, je nachdem, was wir für einen Hund suchen, ne, wenn jetzt ein Normalo zum Welpen aussuchen geht, der denkt sich vielleicht, ah, der liegt faul in der Ecke, okay, das ist eher so der gemütliche Typ, den nehme ich. Da ist, glaube ich, einfach der Ansatzpunkt von einem Sportler schon ein bisschen anderer.
Ja, wir haben noch zwei Sachen. Einmal einen Satz, den du mir freundlicherweise für Magdalena beenden müsstest. Und dann habe ich noch ein ganz kleines Thema. Machen wir erst den Satz.
Okay.
Den größten Spaß im Training habe ich, wenn.
Wenn das, was ich mir vorgenommen habe, klappt.
Okay, cool. Und das letzte mittelgroße Thema, Agility Zukunft. Was können wir von den Kleinen lernen? Beobachtest du das, was unsere Jugend oder was die Kinder in Deutschland im Agility machen? Hast du eventuell selbst Kinder oder Jugendliche im Training oder mal im Seminar gehabt? Und wie wichtig sagst du, ist es gerade so junge Teilnehmer
ganz besonders zu fördern?
Also ich finde es total positiv, was sich in den letzten Jahren in Deutschland hinsichtlich Jugendarbeit im Agility entwickelt hat. Ich hatte dir ja auch erzählt, dass ich selber als Kind und Jugendliche angefangen habe damals. Und ja, da war halt an irgendwie Jugendgruppen oder so im Agility gar nicht zu denken. Es gab auch keine Jugendturniere damals. Das erste Mal, als ich so tatsächlich als Jugendliche davon profitieren konnte, war ein Jugendcamp vom SV. Und das fand ich damals richtig, richtig toll. Und ja, hat natürlich einen Riesensprung jetzt gemacht. Und ich habe auch des Öfteren Kinder und Jugendliche im Training. Ich finde es auch immer richtig cool zu sehen, wie gut die sich schon bewegen können, wie gut die ein Verständnis für den Hund auch schon haben, wie toll die die Hunde bestätigen. Also ich finde, da kann man ganz, ganz, ganz viel Positives rausziehen und auch wie leicht teilweise die Dinge fallen und wie sie auch mit dem Frust umgehen, ne, wenn mal was nicht klappt. Und ja, Jugendarbeit gehört für mich definitiv unterstützt, weil das ist letzten Endes die Zukunft vom Sport.
Cool. Vielen, vielen Dank, Liz, dass du dir nochmal Zeit genommen hast und hier nochmal Frage und Antwort gestanden hast. Vielen, vielen
Ja, sehr
Dank.
gerne.
Hi Christian, direkt die erste Frage. Die Conny fragt, was muss ich unbedingt beachten, damit mein junger Hund nicht überfordert wird und er Spaß am Sport bekommt?
Hallo Jan, danke für alles. Es war mega das Ganze. Ich fange jetzt gleich mit der Antwort zum Beantworten an. Wichtig ist halt immer, dass der Hund weiß, was er wirklich zum Tun hat. Und ich denke mir halt einfach, ich bin nicht so ein Shape-Freund, der halt wirklich den Hund machen lässt, sondern ich versuche halt immer, den Hund das so gut wie möglich zu zeigen, dass er gleich zum richtigen Weg kommt. Und wenn er dann weiß, was er zum Tun hat, dann hat er nicht viel Fehlversuche und darum wird er immer dann mehr Spaß bekommen. Durch die Sicherheit natürlich.
Super, perfekt. Gehen wir direkt weiter zur nächsten Frage. Die Katrin fragt dich, wie sieht dein eigenes Fitness-, Ausdauer- oder Krafttraining aus? Was machst du und wie oft machst du das?
Für mich persönlich oder für meinen Hund? Das ist
Für
jetzt die.
dich persönlich.
Ich bin ein guter Koch. Nein, ehrlich, ich sag's, ausdauermäßig mache ich gar nichts. Ich bin eine faule Sau auf gut Deutsch. Und ja, da drinnen sind 30, 40 Sekunden. Und wenn ich da drinnen bin, bin ich fokussiert und da bin ich da. Und sollte ich das die 40 oder 30 Sekunden nicht mehr schaffen, dann fange ich an, dass ich wirklich Sport mache.
Sehr gut. Die Evelyn hat ein paar Fragen. Und zwar, wie nervös bist du bei deinem Start? Und zwar, egal worum es geht, wie gehst du mit dieser Nervosität um und wie reagieren deine Hunde darauf?
Also ich kann mich genau an meinen ersten Start vor 17 Jahren erinnern. Ich glaube, ich bin schon mal zum Baum gegangen und habe mich übergeben müssen. Das war mein erster Start. Aber ja, man lernt einfach mit jedem Turnier einfach dazu. Und ja, je höher das halt wird, je mehr Druck das kommt, ist klar, dass man mit solchen Situationen umgeht. Aber ich sage halt einfach, das macht die Reife. Je mehr, dass man am Start geht, desto mehr kann man mit solchen Situationen umgehen. Aber ich kann natürlich solche Situationen sehr im Training überprüfen. Das heißt einfach so, geh hin, ich jetzt als Trainer, wenn ich jetzt sage zu dem Läufer, gut, geh am Start, komm jetzt, zeig mal's, ich will es, zeige es mir. Also kann ich einen richtigen Druck aufbauen, wo ich sage, komm, dann sieht man eh, was passiert.
Okay, cool. Sehr gut. Damit ist quasi auch schon direkt ihre Bitte an dich beantwortet, nämlich ob du einen Tipp hast, damit sie ruhig bleiben kann und du sagst, üben, üben, üben und es ganz bewusst im Training einbauen.
Richtig, richtig, richtig Trainingssituationen wirklich machen, wo ich einen Druck aufbaue. Wo zum Beispiel jetzt einer gelaufen ist, boah, das war jetzt mega gut. Und zeig mal's, kannst das? Kannst das? Komm, geh mal.
Ja.
So richtig provozieren halt richtig, wo ich sage, okay, wir brauchen das, wir müssen jetzt abliefern.
Super.
Und allein bei unserer Trainingsgruppe zum Beispiel, wenn wir halt Parcours-Training machen, da siehst du halt, dass du halt dann musst. Und dann baue ich halt wirklich einen Druck selber zu mir auf oder gegenüber anderen gleich auf.
Ja, großartig. Kommen wir weiter zu Nadine. Sie hat zwei Fragen. Ihre erste Frage: Was hältst du von der Überlegung der 50er-Klasse?
Ich habe das noch nie gehört. Was ist die 50er-Klasse?
Okay, die 50er-Klasse ist quasi eine vierte Größenklasse, dass es zwischen MIDI und Large nochmal eine Zwischenklasse geben soll.
Okay. Ja. Ich glaube, es sollen sich andere Gedanken über das machen. Sicher wäre es für einige Hunde gut, aber nur dann sollte man halt wieder anfangen zwischen MIDI und Large, was man halt dann wieder dann. Oder ob man dann nicht nur eine XS-Klasse machen. Und dann ist halt die Frage, wie lang soll der Turnier dann dauern?
Ja.
Also ganz, ganz schwer, aber ich enthalte mich lieber von dem Thema und ich sage, da gibt es Gescheiterne, die sich den Kopf zerbrechen. Für sowas habe ich wenig Zeit.
Okay, dann Ihre zweite Frage. Wie gehst du damit um, wenn die Hundeführer, die zum Beispiel auf einem Seminar bei dir sind, von einem anderen Trainer kommen und er nach deiner Sicht den Hund nicht so gut aufgebaut hat, wie ihr es bei euch im Training machen würdet?
Naja, ich versuche dann immer sofort zu zeigen, wie ich es machen würde. Wie kann ich es dem Hund zeigen, dass er es versteht? Und warum ist es dann so? Warum ist es dann besser? Warum dreht er früher zum Beispiel den Kopf am Sprung? Wie kann ich es zeigen, dass der Hund mich dann versteht oder der Hundeführer mich dann versteht? Das ist ganz, ganz wichtig. Und je mehr, dass der Hundeführer selbst es dann sieht, was mir der Hund zeigt, dann hat er es ja verstanden, was ich ihm sagen will.
Großartig. Also du sagst, es ist wirklich jeder bei dir willkommen und man braucht da auch keine Angst oder Vorbehalte haben oder so. Man wird da nicht ausgelacht, sondern es wird einfach auf die Probleme eingegangen und du hilfst, diese Probleme zu beheben.
Naja, auslachen sicher nicht, aber es wird sicher mal gelacht und es gibt sicher ein paar Witze. Also ohne dem ist ein Training fad. Nein, ja. Man muss auf jeden, wie immer sag, jederzeit dasselbe geht, Geld. Also darum will ich genau dieselbe Leistung für jeden hergeben. Ganz, ganz wichtig. Wurscht, wer da jetzt daherkommt. Und jeder muss verstehen, was ich ihm damit sagen will.
Ja, sehr cool. Kommen wir zum Uwe. Uwe hat ein paar Fragen, die mich sehr, 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 sehr beschäftigt haben und wo ich mich selber auch gefragt habe, welche Position ich dazu habe. Ich sag dir mal die erste.
Jawohl.
Welche Probleme und oder Chancen siehst du im immer fortschreitenden Professionalisierungsprozess im Agility?
Boah, das ist eine spannende Frage.
Ja.
Schwierig, 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 schwierig. Ja, ich mach's sogar jetzt hauptberuflich, weißt du, was ich meine?
Ja.
Aber ich sag immer, es wurscht, ob man das jetzt hauptberuflich oder nicht macht. Wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwo arbeiten gehe, habe ich noch immer Zeit, dass ich jeden Tag was machen könnte. Ich sag's jetzt einfach mal nebenbei.
Ja.
Also es ist egal, ob hauptberuflich, nicht hauptberuflich. Ganz, ganz wichtig. Erste Sache mal. Wenn man was will, dann kann man es so oft machen, wie man nur will. Es kommt nicht immer davon, was ist gut, was ist schlecht. Was wird der Hund davon halten? Und ja, schwierig, ganz schwierig, so eine Frage. Ich sag das offen und ehrlich. Weniger ist definitiv mehr. Nur ganz wichtig ist einmal definitiv, dass der Hund halt einfach so wenig Wiederholungen wie möglich braucht, dass er wirklich aber weiß, was er da tut.
Ja.
Und dann brauche ich aber nicht ganz, ganz viel Training. Wie das Ganze nachher dann ausschaut, ja, schwierig, wie sich der Sport weiterentwickelt, alles drumherum. Also, ja, ich habe schon mal gesagt, nach 3 Jahren wird es echt interessant, was in 3 Jahren dann wirklich ist. Wie soll das nun weitergehen?
Ja, ich schieb mal seine nächste Frage hinterher.
Jo.
Welchen Stellenwert räumt ihr der Vereinsarbeit im Agility ein?
Naja, ich bin Hallenbesitzer. Das ist halt einfach ganz, Vereinsarbeit ist bei uns jetzt nicht so Vereinsarbeit, wie man es sich eigentlich vorstellt. Früher war ich auch in einem Verein. Ich habe ganz normal gearbeitet. Ja. Und aber nicht als Trainer, sondern ganz normal einen Beamtenjob habe ich gehabt. Na gut, was habe ich gemacht? Ja, nachher habe ich Zeit gehabt. Nachher habe ich mein Bier nach dem Training getrunken und das und das und das. Da hat man einfach nur geredet miteinander. Aber wurscht, ob ich das jetzt hauptberuflich mache oder nicht, es ist nicht mehr genau das, was eigentlich einmal war. Warum? Weil die meisten eigentlich ja gar keine Zeit mehr haben, dass sie mal nach dem Training einfach mal zusammensitzen, trinken wir ein Bier oder irgendwas gemeinsam. Weil jeder eigentlich nur mehr gestresst ist. Und darum hat sich eher das Ganze wirklich in eine andere Richtung gedreht. So Vereinsleben gibt's eigentlich wenig.
Ja. Die letzte Frage vom Uwe finde ich auch sehr, sehr spannend.
Wie bewertest du den immer fortschreitenden Wildwuchs im Angebot von kostenpflichtigen Trainingsstunden und Seminaren und Online-Kursen im Agility?
Ja, ich gehe den Weg nicht ganz mit. Ich glaube, wer mich kennt, weiß, welche Preise das ich habe. Und ich glaube, ich bin immer konstant mit den Preisen. Weil ich einfach sage, warum soll ich jetzt 150 Euro zahlen für einen Tag Training? Das wäre mir persönlich definitiv zu viel. Und ich gehe diesen Weg nicht mit. Und das wirst du auch bei mir nie irgendwo finden.
Ja.
Und ich mache es auch hauptberuflich.
Super. Wir haben noch ein paar Fragen von Magdalena Christian.
Jawohl.
Noch ein bisschen Zeit?
Ja, sicher.
Großartig. Sehr gut. Bei wem stehst du am Rand und denkst dir, wow?
Wenn ich meine Frau sehe. Nein, Spaß beiseite. Ja, es gibt viele bei mir im Training, wo man einfach denkt, einmal zum Beispiel ist vielleicht nur der Hund, der wirklich einfach so viel leistet, weil der Führer halt ein bisschen hinterherhängt oder nicht auf den Punkt das braucht. Aber ja, öfters sind es beide. Einmal ist der Hundeführer, was der entwickelt. Ja, es ganz verschieden immer. Aber wenn ich schon mal wow sage, dann war es wirklich richtig gut.
Okay, cool. Direkt die nächste Frage, die knüpft ein bisschen daran an. Wer ist die größte Inspiration in deinem Leben und in deinem Training?
Boah, schwierig, schwierig. Früher, vor 10 Jahren, wie ich ihn Tobi kennengelernt habe, habe ich sehr viel mit Tobi gemacht. Da bin ich ja wirklich eine Tobi-Schiene, ich glaube 4, 5 Jahre gefahren, habe mir sehr viele Tipps immer geholt, ich war sehr viel bei ihm oben und alles drumherum. Also da war ich sehr viel auf der Schiene. Es hat sich halt durch die Selbstständigkeit jetzt bei mir halt vieles geändert. Ich höre jetzt eher viel mehr auf die Hunde. Ich schaue jetzt viel mehr auf die Hundeführer. Was ist gut für einen Hund? Was ist eher schlecht für einen Hund? Und bei meinen eigenen, ja, ich habe noch nicht wirklich irgendwen drüber schauen lassen über das Ganze. Jetzt bei meinen Jungen. Ich weiß, was für mich gut ist und diesen Weg möchte ich gehen. Ich habe jetzt noch nicht einen Online-Kurs oder irgendwas besucht über das, weil ich einfach sage, ich weiß, was ich mache und diesen Weg möchte ich gehen, weil davon überzeugt bin. Und das ist immer, immer das Wichtigste. Man muss einfach überzeugt sein.
Okay, super. Ihre nächste Frage an dich wäre, wie ist es so, dass Menschen rund um die Welt deinen Namen und deine Hunde kennen?
Ehrlich, ich fühle mich jetzt nicht irgendwie jetzt als Persönlichkeit oder irgendwas. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich bodenständig bin, dass ich ganz normal der Easy oder der Christian bin. Ich werde mich nie ändern und ja, jeder wird mit mir ganz normal ein Bier trinken können und ja, ich mache da nicht meinen Kopf draus und ich fühle mich jetzt nicht als irgendwas Besseres oder irgendwas. Ich bin der normale Christian Wöss, fertig.
Großartig, Christian, großartig. Welches Gerät würdest du am liebsten aus dem Sport verbannen?
Ich bin nicht so der Freund von einem Reifen, Weitsprung in der Richtung. Ich finde es jetzt nicht so prickelnd, die Geräte. Sagen wir mal so. Das heißt, es ist, ein Reifen kann jeder einen Reifen springen, ein Weitsprung kann, wie viele Fehler passieren wirklich an diesen Geräten? Und darum finde ich es eher nicht so prickelnd. Ich muss mich immer überwinden, dass ich die Geräte auch wirklich einbaue. Am Parcours, beim Turnier, beim Planen, ja. Aber ich bin nicht so, wo ich sage, na okay, stell hin den Reifen, wie oft geht er wirklich auf am Turnier? Wenn er zweimal aufgeht, ist sehr super. Wenn ich eine Hürden hinstelle, wie oft wird die Stange? Naja, passiert sicher viel öfters, wie wenn der Reifen aufgeht.
Ja.
Und das ist halt immer die Sache. Stell dann genau den Weitspruch immer perfekt in Linie, dass du wirklich weißt, okay, der passt super. Und darum sage ich, da bist du dann eh überall sehr, sehr eingeschränkt. Und darum bin ich nicht so der Freund. Aber ja, weißt du, ich bin Richter, ich muss stellen und darum tue ich es auch. Aber trainingsmäßig mache ich es sehr wenig und turniermäßig, oh, ich bin nicht, ich bin schon am Besseren, dass ich es mehr mache. Aber ja.
Prima, Christian. 2 Fragen habe ich noch.
Jawohl.
Die vorletzte. Achtet man beim Welpenaussuchen auf etwas anderes als in Anführungsstrichen ein Normalo?
Boah, Ich muss jetzt ein bisschen ausholen. Es braucht vielleicht 2 Minuten jetzt länger, aber egal. Das heißt, ich habe immer meine Hunde nie aussuchen können. Das heißt, ich habe immer, hey, da ist der Wurf, okay, den kriegst. Das heißt, ich habe einen Border Collie wollen, eine Hündin wollen, das war die Face, die erste. Da hat es geheißen, okay, es sind 2 Hündinnen, eine bekommt sie, die zweite krieg ich. Passt, habe ich nicht aussuchen können. Gut, dann habe ich mir den Cocker aus Endgang geholt oder rüberfliegen lassen. Ja, passt, das ist der Hund. Fertig. Auch wieder nicht ausgesucht. Jetzt haben wir den eigenen Wurf gehabt. Und ja, es ist, ich wollte unbedingt eine Hündin, ich wollte eine kurze Hündin. Ich habe echt Gedanken gehabt, wie was waren. Dann ist nur eine Hündin rausgekommen. Ja, was mache ich? Nach 2 Stunden habe ich gesagt, ich will keine Hündin. Ich will mir einen Hund aussuchen. Und dann sind wir aber definitiv ganz einen anderen, eigenartigen Weg gegangen. Das heißt, wir haben über eine Farbaura die Hunde bestimmen lassen. Das heißt, okay, ich habe alle Fotos haben wir machen lassen von den Hunden, wie sie 2 Tage alt waren, und ein Foto von mir. Und dann hat man wieder noch 6 Tage zurückgeschrieben, dass diese Farbaura haben die Hunde und dieser Hund würde zu dir passen. Warum? Das Ganze ist ungefähr so, wenn du, ich sage jetzt einmal, wenn du ein Kämpfer bist und wirklich sagst, okay, ich will, dann sollte man jetzt den Hund nicht haben, der auch nur will. Weil man dann eigentlich gegenseitig sich ein bisschen, ja, zu viel pusht in der Richtung. Und das Ganze war halt dann sehr, sehr spannend, was da eigentlich rausgekommen ist nach 5 Tagen, was der auf den Zettel geschrieben hat, wo man sich gedacht hat, naja, ist eh nett, was schreibst. Ich glaube an sowas eigentlich nicht, ich sag's offen und ehrlich, ich habe vorher nie an das geglaubt. Aber wenn ich mir jetzt nach einem Jahr das Ganze durchlese, was der auf den Zettel geschrieben hat, der hat mir genau gesagt, wie jetzt mein Lego ist. Wie der mit mir arbeitet, was er mir anbietet, was er macht. Und über die anderen hat er alles genau in die Richtung 100% richtig gesagt. Also es war einmal ein Weg, wo ich sag, ja wow. Und ich bin einfach nur glücklich, dass mir ich den Hund über das ausgesucht habe. Und wenn ich jetzt so geschaut hätte, wie sie am Anfang mit 8 Wochen oder 7 Wochen waren, hätte ich mir wahrscheinlich eher einen anderen Hund angenommen, sage ich offen und ehrlich. Warum? Da schaust ihr, Mann, der schaut doch viel süßer aus. Und ich habe ihn Lego genommen. Das war so ein Plush-Teddybär. Da hast du nicht gewusst, ob das ein Border ist oder irgendwas. Aber ja, jetzt schaue ich mir ins Gesicht und was, da blüht mir das Herz und ich denke mir, wow, geiler Hund. Einfach wow. Und darum sage ich, mit 8 Wochen ist das eh nett, was man nicht alles sieht. Aber du weißt halt nie, wie die Hunde dann wirklich werden. Und darum bin ich halt eine komplett andere Schiene mit meiner Frau gegangen. Und zurzeit mega, mega, mega glücklich damit.
Krass, vielen, vielen Dank für diesen mega ehrlichen Einblick in dieses Auswahlgeschehen. Jetzt habe ich noch nie vorher gehört, aber hat mich gerade auch ein bisschen fasziniert. Also muss ich mich mal mit beschäftigen.
Ja, da gibt es ein Buch drüber, wo die ganzen Farben beschrieben sind, alles drumherum. Und der Herr war, boah, ich weiß gar nicht, aus der Schweiz oder Vorarlberg, das ist über eine gute Freundin von uns gekommen. Und ja, Wahnsinn. Ich bin so dankbar, dass ich das gemacht habe und ja, einfach nur glücklich.
Christian, letzte Frage, beziehungsweise letztes Thema, was angebracht wurde, die Agility-Zukunft. Wie sehr achtet man auf die Kinder und auf die Jugendlichen? Hast du eventuell selber welche im Training? Und was sagst du, wie wichtig ist es, sehr jung mit dem Sport anzufangen?
Naja, ich fange jetzt einfach von meinem Sohnemann an. Das heißt, er ist jetzt 6 Jahre alt, er trainiert jetzt immer bei uns bei die Junghunde mit und er freut sich halt jetzt immer drauf. Er hat das erste Turnier gehabt vor dem Lockdown, im Oktober irgendwann war es einmal. Und da war es immer so, naja, der hat nicht einmal besichtigen können, wir haben halt maximal 7 Geräte gemacht. Auf einmal steht er da und sagt, Papa, ich mag heute am Turnier laufen. Sag ich, ja, passt, mach's. Ich war mir sicher, tut's nicht. Ja. Genau das ganze Gegenteil war, ich war halt Richter, auf einmal kommt der wirklich am Start. Auf einmal will der wirklich starten. Ich bin da gestanden, ich war noch nie so nervös in meinem ganzen Leben, glaube ich. Da war die WM echt eine Chance dagegen. Und auf einmal rennt der. Ich habe mir gedacht, ich habe nicht gewusst, ob ich jetzt sofort weinen soll, was ich eigentlich machen soll. Es war einfach unfassbar. Aber ja, er ist halt auch so, ich bin nicht einer, wo ich sage, komm, Dama, mach mal. Wenn, dann muss er selber kommen und sagen, du Papa, ich mag halt mittrainieren. Du Papa, ich mag mitspazieren gehen. Papa, ich mag was mit dem Hund machen. Wenn er das sagt, bin ich der Erste, der aufsteht und sofort was macht mit ihm. Aber ich finde halt immer, die Kinder sollen selber kommen. Ich will sie nicht irgendwo reindrängen und sagen, boah, ihr müsst. Ich glaube nicht, dass das die richtige Schiene ist. Wenn sie selber wollen und wirklich sagen, okay, mir dann, und dann, man hat nach dem Turnier sofort gesehen, boah, da war der, glaube ich, am liebsten dreimal in die Halle gefahren in der Woche. Sag ich, ja, boah, ist eh gut, einmal genügt, mehr da man nicht, das passt. Aber ja, jetzt ist wieder der Lockdown gekommen und jetzt ist das Interesse gerade wieder sehr wenig. Und das darf man halt einfach nie vergessen, es sind halt Kinder. Man weiß nie, was in 2 Jahren ist. Dann ist halt Fußball interessanter wie der Hund und dann steht der Hund da, wenn ich jetzt extra einen Hund für den kaufe. Das sollte man sich halt einfach wirklich gut überlegen. Aber wenn ich Kinder habe, die werden natürlich gefordert. Also ich mache zum Beispiel für die Jugend-EU immer ein Training mit einer und das, da verlange ich einfach nichts, weil ich einfach sage, die Jugend gehört gefördert, genauso ist es. Und das ist ganz, ganz wichtig.
Großartig. Vielen, vielen Dank für diese letzten Worte nochmal in diesem privaten Einblick und vor allen Dingen für das letzte Statement jetzt. Vielen Dank, dass du dir nochmal Zeit genommen hast, um die Fragen aus der Community zu beantworten.
Klar, Jan, natürlich sehr gern. Und allein alles, was halt zurückgekommen ist über WhatsApp, SMS, Facebook, ja, Wahnsinn. Es war einfach ein Wahnsinn. Danke, dass wir so viele geschrieben haben. Und ja, genau wie du sagst, es war einfach alles ehrlich und das ist für mich ganz, ganz wichtig. Danke sehr.